Willkommen. Niklas erzählt uns zur Grafikunterstützung mit Wayland, was sich da in der letzten Zeit getan hat, was, wenn ich es richtig begriffen habe, eine ganze Menge ist. Vielen Dank, willkommen.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Sind wir schon Wayland NVIDIA Edition? Ich bin tatsächlich überrascht, wie viele Leute dafür aufgetaucht sind. Ich stelle mir mental einfach mal vor, dass die eine Hälfte die Leute mit viel Schadenfreude sind und die anderen Leute sind die masochistischen NVIDIA-Nutzer. Gut. Kurze Vorwarnung zum Aufbau des Vortrags. Die eine Hälfte sind Slides, die sind vollkommen harmlos. Ich zeige aber auch ein paar Videos, die können unter anderem Glitches oder Out-of-Order-Frame-Probleme enthalten. Kann man als Flackern wahrnehmen. Ich würde behaupten, nicht für Epileptiker relevant, kann das aber nicht einschätzen. Deswegen werde ich Bescheid geben, wenn diese Clips gezeigt werden und auch Bescheid geben, wenn sie vorbei sind. Und die anderen Aufnahmen, die ich zeige von diversen Wayland-Konfigurationen und Treibern, enthalten einerseits Gameplay-Aufnahmen von Witcher 3 und andererseits auch Ausschnitte aus Spieletrailern von Cyberpunk 2077. Aber keins von beiden enthält irgendwelche Gewalt- oder Nudity-Szenen oder irgendwas anderes jugendschutztechnisches Relevantes. Das heißt, ihr müsst euch nicht, meiner Meinung nach, nicht die Augen zuhalten, wenn diese Stellen im Video vorkommen. Erstmal kurz zu mir. Mein Name ist Niklas. Ich bin Tech-Lead bei Aluga. Das ist eine Video-Hostings- und Übersetzungsplattform aus Mannheim. Habe jetzt gerade vorletztes Jahr meinen Master of Science an der Uni Heidelberg abgeschlossen. In meiner Freizeit administriere ich die Mastodon-Instanz rhein-neckar.social und die Mobilisor-Instanz rhein-neckar.events. Ihr könnt mich da auch finden auf rhein-neckar.social als Niklas Kortz at rhein-neckar.social. Und ich habe auch eine Webseite mit einem Blog, der sehr wenig Aktivität hat, aber ab und zu kommt tatsächlich was. Einerseits niklaskortz.de auf Deutsch, andererseits kortz.dev mit V auf Englisch. Und falls ihr euch für Rust und NixOS interessiert und aus der Umgebung kommt, wir organisieren alle 2 bis 3 Monate in Heidelberg und Mannheim das Nix Your Bugs und Rust Your Engines Meetup. Da seid ihr herzlich willkommen, mal vorbeizuschauen. Wir nehmen auch gerne Vorschläge für Vorträge dort an. So, was für diesen Vortrag relevant ist, ich bin kein Entwickler eines Wayland Compositors und ich bin auch kein Entwickler eines Grafiktreibers. Also ich arbeite weder an Mesa, noch arbeite ich für NVIDIA. Glücklicherweise, gut. Ich weiß, dass Katzenvideos hier sehr, Katzenvideos auch, aber ich zeige nur Bilder, Katzenbilder sehr gerne gesehen sind, deswegen kurz noch meine beiden schwarzen Katzen, Tommy und Loki, die haben mitgeholfen, dass ich bei all diesen Tests für NVIDIA-Treiber und Wayland nicht verrückt geworden bin. So, jetzt haben wir schon am Anfang gesehen, der Titel des Vortrags ist Sind wir Wayland? NVIDIA Edition. Manche von euch können vielleicht sich schon denken, auf was für eine Webseite das eine Anspielung ist. Nämlich die Webseite arewaylandyet.com. Das listet so diverse Anwendungen und Features auf, die Leute als wichtig erachten oder notwendig, damit sie von X11 auf Wayland wechseln können. Da sind Sachen dabei wie Bildschirmübertragung, Nightlight, auch HDR, auch wenn HDR zum letzten Aktualisierungszeitpunkt, nämlich 2022, noch nicht grün war. Aber das Entscheidende auf dieser Webseite ist, auch wenn fast alles grün auf dieser Webseite ist, ist eine Sache noch viel grüner, nämlich der letzte Abschnitt. But you did not mention NVIDIA. Der Grund dafür, warum das mit dieser sarkastischen Anekdote endet, ist, dass NVIDIA schon mittlerweile ziemlich bekannt dafür ist, wie schlecht Wayland unter ihren Treibern funktioniert. Mitunter auch, weil sie sich A, geweigert haben, bestimmte Protokolle, die weitläufig in der Wayland-Community implementiert und unterstützt wurden, selbst zu unterstützen. Aber auch andererseits, weil sich die Entwicklung von Wayland eben darauf fokussiert hat, dass man eher auf den offenen Treiber Mesa, also die verschiedenen Grafiktreiber des offenen Mesa-Projekts zugeht, da man eben gleichzeitig den Source-Code der Grafiktreiber verändern kann, während man die Wayland-Protokolle konzipiert und implementiert. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie vor 2, 3 Jahren. Das ist auch so der Grund, warum ich jetzt diesen Talk halte. Es hat sich vieles getan. Aber wir fangen erstmal mit der Frage an, warum sollte ich erstmal Wayland benutzen wollen? Also es kann ja sein, dass ich als Nvidia-Nutzer sehr glücklich unter X11 bin. Es ist teilweise sogar so, dass X11 in den letzten 20 Jahren deutlich besser unter Nvidia-Grafikkarten funktioniert hat als unter AMD-Grafikkarten. Aber auch umgekehrt kann es ja sein, ich bin glücklicher Wayland-Nutzer oder ich erkenne die Vorteile von Wayland an. Ich kann ja einfach den Grafikkartenhersteller wechseln. Warum soll ich denn Nvidia Geld in den Rachen werfen, wenn die das Ganze gar nicht unterstützen wollen? Es kann doch viel einfacher sein. Ich muss mir das nicht antun. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Für mich persönlich hat Wayland einen Vorteil, der für mich heraussticht und auch der Grund war, warum ich immer wieder versuche, meine Nvidia-Grafikkarte mit Wayland zu nutzen. Und zwar können wir bei Wayland je nach Monitor eine unterschiedliche Skalierungsrate festlegen. Also in meinem Fall heißt das, ich habe einen 27 Zoll Bildschirm mit 4K-Auflösung und mein Sekundärmonitor ist ein 24 Zoll Bildschirm mit Full-HD-Auflösung und ich möchte auf dem 27 Zoll 4K-Bildschirm eine 150%, also eine anderthalbfache Text- und Elementskalierung anwenden und auf dem Sekundärmonitor gar keine Hochskalierung, also einfach normale, einfache Skalierung der Text- und Elementinhalte. Unter X11 kann ich zwar die Textgröße oder auch die DPI-Größe ändern. Unter i3 hat es meiner Erfahrung nach besonders gut funktioniert, dass ich da 150%ige Skalierung über den DPI-Wert regeln kann. Aber dann habe ich wieder das Problem, dass auch mein Sekundärmonitor auch 150%-fach hochskaliert wird. Lässt sich umgehen, wenn man zum Beispiel den Sekundärmonitor irgendwie auf anderthalbfache Auflösung rendern lässt und dann über X-Render wieder runter skalieren lässt. Aber es ist erstmal eine ziemliche Verschwendung von Rechenleistung und B, ist es auch nicht genauso scharf, wie wenn wir es direkt in einfacher Skalierung rendern können und dann pro Monitor eine andere Skalierungsrate haben. Jetzt habe ich schon gesagt, dass ich auf meinem 4K-Monitor mit anderthalbfacher Skalierung arbeiten will. Für viele Window-Manager und Compositor-Entwickler ist das so ein bisschen ein Albtraum, die sagen, ja, das ist ja keine Integer-Skalierung, das kann gar nicht scharf sein, du willst gar kein Fractional-Scaling verwenden. Stört mich immer so ein bisschen, ich versuche dann drüber hinwegzublicken, aber man hat dann irgendwann erkannt bei Wayland, dass es nicht so sein muss und mittlerweile unterstützt Wayland auf Protokollebene auch Fractional Scaling. Also A können wir in allen Window-Managern sagen oder Compositern sagen, inklusive KDE, GNOME und Sray, dass wir anderthalbfache Skalierung haben wollen. Wir können das pro Monitor machen und seit neuestem wird das sogar an die einzelnen Anwendungen weitergegeben. Das heißt, nicht so wie früher wird irgendwie die Anwendung erst 200% hochskaliert gerendert und dann runter skaliert, wie ich das mit meinem Sekundärmonitor gemacht habe, sondern Sie können direkt diese Skalierung nutzen. Außerdem kommt ihr um Wayland nicht drum herum, wenn ihr solche neumodischen Displaytechniken wie High Dynamic Range anwenden wollt. Also das sind Bildschirme mit einem großen Dynamikumfang, die sehr hell werden können. Es gibt keine Pläne, außer ihr volontiert das Ganze selbst zu implementieren vielleicht, das irgendwie in X11 einzubringen. Ihr müsst zu Wayland wechseln, wenn ihr HDR-Ausgabe auf einem HDR-Bildschirm haben wollt. Und zu guter Letzt, warum überhaupt Wayland konzipiert wurde, war der Sicherheitsaspekt. Unter X11 ist es so, als Anwendung könnt ihr erstmal global alle Tastatureingaben abfangen. Das ist nützlich, wenn ihr globale Hotkeys definieren wollt. Es ist umso nützlicher, wenn ihr einen Keylogger entwickeln wollt. Das andere ist, ihr könnt unter X11 als Anwendung den ganzen Bildschirm aufnehmen. Das ist toll, wenn ihr OBS Studio seid. Es ist wieder umso toller, wenn ihr Malware seid. Unter Wayland hat man Letzteres damit gelöst, dass man Pipewire integriert hat. Da kann dann die Anwendung beim Compositor bzw. der Desktop-Umgebung anfragen, ich möchte den ganzen Bildschirm aufnehmen oder ich möchte dieses Fenster aufnehmen und dann wird der Nutzer gefragt, darf die Anwendung das überhaupt? Und wenn ja, welchen Bereich darf sie aufnehmen? Und dann haben wir den Sicherheitsaspekt dafür wieder abgedeckt. Globale Hotkeys sind noch so ein bisschen so ein Problem. Es wird teilweise auf Pro-Compositor-Basis gelöst, aber wir kommen langsam in die richtige Richtung. Umgekehrt, wir haben uns jetzt entschieden, all diese Gründe reichen uns. Wir wollen Wayland einsetzen, aber warum soll ich das denn überhaupt mit Nvidia machen? Der häufigste Grund, das war auch für mich erstmal der Grund, dürfte sein, ihr habt diese Hardware schon. Also ihr sagt, ich habe A, nicht das Geld, mir eine neue Grafikkarte anzuschaffen oder B, ich habe keine Lust, mich überhaupt mit einem Hardwarewechsel zu beschäftigen und die Software soll sich nach mir richten und es gibt ja Software, die funktioniert, X11 eben. Oder wenn ihr noch weiter gehen wollt und sagt, ihr seid mit Nvidia verheiratet, dann wechsle ich einfach auf Windows und setze WSL ein und das Ganze ist geklärt. Bei mir stand aber letztes Jahr ein Hardware-Upgrade an, das heißt, ich hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich gehe jetzt auf AMD. Habe ich nicht gemacht, aus folgenden Gründen. Erstmal oute ich mich bei meiner grafischen Präferenz. Ich mag Raytracing, ich finde, es sieht gut aus. Und unter AMD ist es halt nicht annähernd so performant wie unter Nvidia-Grafikkarten. Außerdem, verwandt mit dem Thema, ist die Energieeffizienz. Leider ist es in der aktuellen GPU-Generation, also bei AMD und Nvidia, so, dass Nvidia-Grafikkarten viel energieeffizienter sind. Das heißt, bei gleicher Leistungsaufnahme haben sie eine deutlich höhere Rechenleistung oder umgekehrt bei gleicher Rechenleistung eine viel geringere Leistungsaufnahme als AMD-GPUs. Das liegt meines Wissens nach hauptsächlich am Fertigungsprozess, denn Nvidia hat es geschafft, jetzt in der letzten Generation auf den 5-Nanometer-Fertigungsprozess umzusteigen. AMD ist da noch nicht angekommen. Ich hoffe aber allein des Wettbewerbswillens, dass sich das in der nächsten Generation regeln lässt. Wenn ihr euch mit Machine Learning oder anderweitig groß parallelisierten Rechnungen beschäftigt, dann seid ihr auch um CUDA nicht herumgekommen. CUDA ist de facto der Industriestandard geworden für GPU-Berechnungen, auch wenn wir eigentlich seit Jahren schon echte Standards haben, nämlich OpenCL und seit neuestem auch Vulkan Compute, die aber den Nachteil haben, dass sie eben eine generalisierte Lösung finden wollten, während CUDA und jetzt auch AMDs ROCm eine grafikkartenspezifische Lösung anbieten, die es möglich macht, viel bessere Optimierung zu implementieren. CUDA hat sich, weil es eben schon viel länger vertreten ist, in der ganzen Industrie breit gemacht. ROCm kommt da vielleicht noch hin, Vulkan Compute wird vielleicht noch optimiert, aber zum aktuellen Prozess ist es meine Erfahrung, dass man mit CUDA das meiste an Rechenleistung für die geringste Energieaufnahme bekommt. Und zu guter Letzt, wenn ihr euch schon mal mit Fernsehern in 4K, 120 Hertz und HDR beschäftigt habt, was wahrscheinlich eher ein Nischen- und Enthusiast-Thema ist, dann mag euch aufgefallen sein, dass der aktuelle HDMI-Standard, nämlich HDMI 2.1, irgendwie so eine richtig geschlossene Krücke geworden ist, nämlich verbietet das HDMI-Forum SAMD, HDMI 2.1 in ihren offenen AMD-Kernel-Treibern zu implementieren. Und da wir für AMD zwar die geschlossenen Treiber auf Userland-Seite haben, aber nur die Open-Source-Treiber im Kernel auf der Kernel-Seite, bedeutet das für AMD-Nutzer, ihr werdet nicht dazu in der Lage sein, HDMI 2.1 in absehbarer Zeit auf Linux zu nutzen. Nvidia hat das Ganze ein bisschen anders gelöst. Nicht nur, weil sie proprietäre Treiber haben, das ist natürlich schon mal eine Lösung. Nein, sie haben einfach diese spezifischen Sachen, die sie nicht preisgeben dürfen, wegen Vertragsbedingungen oder sonst was, in die Grafikkarte verschoben. Seit der Turing-Generation, also den RTX 2000er Grafikkarten, gibt es nämlich in Nvidia-GPUs einen RISC-V-Prozessor, der nur dafür zuständig ist, all diese sensiblen Sachen, die vorher im Kernel-Treiber waren, in die Grafikkarte zu schieben, damit Nvidia danach unproblematisch GPL-Code im Kernel integrieren kann, der diesen RISC-V-Prozessor anspricht. Aber eben auch nicht diese Details des HDMI 2.1-Protokolls öffentlich machen muss. Kurzer Zusatz dazu, es ist nicht relevant für euch, wenn ihr auf DisplayPort setzt. DisplayPort ist offen, DisplayPort unterstützt auch 4K 120 Hertz, aber DisplayPort ist leider in quasi keinem HDR 4K-Fernseher verbaut. Da sind wir wieder. So, jetzt schauen wir erstmal, was funktioniert und was funktioniert nicht. Einerseits in der alltäglichen Desktop-Nutzung und je nach Compositor. Andererseits im Gaming-Bereich. Wir haben ja schon angemerkt, Gaming ist eine große Sache, warum sich Leute für Nvidia entscheiden könnten. Sei es wegen Raytracing oder auch wegen der Energieeffizienz, wenn wir eine GPU haben, die dauerhaft ausgelastet ist. Und danach schauen wir noch kurz auf die offenen Treiber, nämlich den Nouveau-Treiber, der im Mesa-Projekt integriert ist und eben auch im Linux-Kernel integriert ist. Erstmal haben wir die Frage, vor der wir stehen, wie kommt denn überhaupt das Bild auf den Bildschirm, um zu verstehen, was ein Compositor macht und was die Probleme in diesem Hinblick auf Nvidia-Treiber sein könnten. Als einzelne Applikation kriegen wir vom Compositor Buffer, ein oder mehreren, da zeichnen wir unsere Sachen rein, sei es ein Spiel, sei es unsere grafische Anwendung etc. Dann müssen wir uns irgendwie mit dem Compositor abstimmen, weil der Compositor will ja das finale Bild, will ja das Bild der Applikation in das finale Bild integrieren und dafür müssen wir überall die Bufferdaten abgreifen, zum Gesamtbild zusammenführen und dann dieses Gesamtbild wieder auf den Bildschirm bringen. Und bevor das dann vom Treiber bzw. der Grafikkarte auf den Bildschirm gebracht wird, haben wir noch so einen Zwischenschritt. Da kann der Grafiktreiber oder auch auf der Grafikhardware ein Farbprofil angewendet werden. Da kann dann zum Beispiel auf Treiber- oder Nutzerseite gesagt werden, ich möchte diese Farbkurve so und so verändern, um weniger Blautöne zu haben etc. Und wir haben dann endlich ein Bild auf unserem Bildschirm. Der erste Part, also dieses Buffer anlegen und zuweisen zu den Anwendungen, damit wir dann einen Speicherbereich auf der GPU haben, wo wir reinzeichnen können, hat bisweilen oder ist jetzt immer auch so die Generic Buffer Management API übernommen. kurz GBM. Das ist im Mesa-Projekt die API, die uns Zugriff auf die Schnittstellen der Grafikkarte gibt, um Speicherbereiche zu allokieren, freizugeben, zuzuweisen etc. Theoretisch ist das auf Kernel-Ebene sehr spezifisch auf die Hardware zugeschnitten, aber Mesa bietet in Form von GBM eben eine generalisierte Schnittstelle, damit wir als Wayland Compositor nur mit einer API interagieren müssen und nicht irgendwie für jeden Grafiktreiber irgendwas anders machen müssen. Das wird schon lange unterstützt, das Teil des Mesa-Projekts ist und fast alle Linux-Treiber Teil des Mesa-Projekts sind, außer eben im proprietären NVIDIA-Treiber. Der hat sich nämlich erstmal geweigert, Generic Buffer Management zu implementieren, und stattdessen haben sie 2015 ihren eigenen Ansatz vorgestellt, EGL Streams. Das ist eine Erweiterung vom Grafikstandard EGL, und der hat im Gegensatz zu GBM den Vorteil, dass er auch schon Buffer Management plus Synchronisierung berücksichtigt, denn wir müssen ja, wie gesagt, uns irgendwie mit dem Compositor abstimmen. Das ist eine Sache, die GBM nicht übernimmt. Die Community hat aber gesagt, wir haben schon GBM, und zwar schon seit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 6 Jahren. Das heißt, wir haben breite Hardware-Unterstützung auf vielen verschiedenen Versionen unseres Grafiktreibers, und wir wissen, GBM funktioniert überall production-proven, außer auf NVIDIA, weil ihr es halt nicht implementieren wollt. Trotzdem hat EGL Streams kurzzeitig Unterstützung in KDE und X-Wayland gefunden, auch in GNOME. Mittlerweile wurde es aber wieder aus X-Wayland entfernt, denn glücklicherweise unterstützt NVIDIA seit Oktober 2021 ebenfalls endlich GBM, nachdem sie gemerkt haben, dass die Community doch nicht bereit ist, diese Insellösung nur für NVIDIA zu pflegen. Wir haben schon gesagt, Synchronisierung ist Teil von EGL Streams, aber nicht von GBM. Was hat denn vorher diese Synchronisierung übernommen? Das war auf Mesa-Seite Implicit Sync. Ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, wie Implicit Sync und Explicit Sync funktionieren. Wie schon erwähnt, bin ich selbst kein Grafiktreiber-Entwickler. Aber vorher hatten wir die Situation, dass Implicit Sync dafür zuständig war, dieses Rendering zwischen Applikationen, Füllen der Buffer und dann die Weiterleitung an den Compositor zu übernehmen. Wurde von NVIDIA nicht unterstützt. Ein Grund von NVIDIA war, deswegen haben sie auch unter anderem EGL-Streams vorgestellt, dass es nicht zu ihrer Treiberarchitektur passen würde. Können wir natürlich nicht bewerten, wir haben keinen Einblick in NVIDIAs Treiber, aber sie haben sich dann zusammengesetzt, mal mit der Community ein neues Protokoll zu entwickeln, was auch für den Mesa-Treiber und damit auch für AMD-GPUs etwas Verbesserung an Stabilität und Performance bringen kann, nämlich Explicit Sync. Explicit Sync ist noch sehr neu, ich habe das jetzt seit 2 Jahren verfolgt. Alle Merge-Requests, die da mit drin hängen, das heißt, wir haben Merge-Requests in den Wayland-Protokolls, wir haben Merge-Requests in X-Wayland, pro Compositor eine, die müssen sich alle irgendwie abstimmen, dann noch mit dem Mesa-Projekt für den Treiber etc. Also eine große, komplexe Geschichte, die sich über 2 Jahre gezogen hat. Aber letzten Monat, also im Mai, wurden endlich in fast allen Compositern und in allen Grafiktreibern die Implementierung für Explicit Sync finalisiert und gemerged. Wenn ihr das nutzen wollt, als Mesa-Nutzer habt ihr Glück, das ist bereits stabil. Also mit AMD und Intel könnt ihr Explicit Sync schon mit Mesa 24.1 verwenden. Momentan nur mit GNOME, bald auch mit KDE und Sway. Als NVIDIA-Nutzer müsst ihr noch auf den Beta-Treiber zurückgreifen. Das ist auch der, den ich dann für meine Demos hier verwende, nämlich in Version 5.5. Wenn euch interessiert, wie das detailliert aussieht mit Implicit und Explicit Sync und was das für Bedeutung für euch hat, könnt ihr diesen Artikel, den ich verlinkt habe, durchlesen. Der geht da viel mehr ins Detail, als ich auf dieser Folie könnte. So, wir hatten schon gesagt, zwischen Grafiktreiber und der Darstellung auf dem Bildschirm können wir noch irgendwie Farbanpassungen machen. Und das wird unter anderem dafür benutzt, das Feature Nightlight oder Nightshift umzusetzen. Also, dass man sagt, ich möchte am Abend weniger Blautöne haben, damit ich besser schlafen kann oder so, etc. Die technische Lösung dafür nennt sich GammaLUT, Gamma Lookup Table. Da definieren wir eine Tabelle, wie diese einzelnen Farbwerte angepasst werden sollen von der Grafikkarte oder dem Treiber. Und das hat den Vorteil, wenn wir jetzt trotzdem den Bildschirm aufnehmen würden, weil der eigentliche Buffer wird ja nicht verändert, erst bei der Übertragung an den Bildschirm selbst, dann kriegen wir das Originalbild. Also wir haben kein verfälschtes Bild bei einem Screenshot oder einer Bildschirmaufnahme. Seit Oktober 2023 unterstützt NVIDIA auch endlich GammaLUT. Ich frage mich da teilweise, was da so lange gedauert hat, denn seit 2 Jahren liest man im Bugtracker immer wieder, ja, es ist auf der Roadmap, ja, wir arbeiten dran, aber es kam niemals irgendwie ein Zeitpunkt und dann war es plötzlich da. Und wenn wir spielen wollen, kommen wir auch nicht um X-Rayland herum. In der perfekten Welt würden direkt alle Anwendungen unter Linux schon Rayland verwenden, aber gerade bei Spielen, die ja oft von Wine oder Proton abhängen, weil sie keine native Linux-Version haben, müssen wir auf X-Rayland zurückgreifen. Das heißt, wir haben einen X-Server, der im Hintergrund ausgeführt wird, und unser Rayland-Compositor kopiert die Buffer von diesem X-Server in das finale Bild mit rein. Und das hört sich erstmal gut an, hatte aber unter NVIDIA das Problem, dass das Ganze erstmal nur mit Software-Rendering stattfand. Das ist für Spiele erstmal sinnlos, bringt uns nichts. Einzelne GUI-Anwendungen okay, aber wir haben ja gesagt, NVIDIA will ich unter anderem nutzen, weil ich gut darunter spielen kann. Kann ich nicht, wenn ich keine GPU-Beschleunigung für X-Rayland habe. Wurde auch endlich im Juli 2021 gelöst. Das heißt, Spielen funktioniert mittlerweile ganz gut unter Rayland mit NVIDIA, dank X-Rayland. Und ihr habt dann auch dank Proton Zugriff auf Features wie Raytracing, auf DLSS etc. Also alles, was ihr unter Windows auch bekommen würdet. Das Hardware-Video-Decoding ist streng genommen kein Rayland-Feature, es betrifft gleichermaßen X11 und Rayland-Nutzer, aber der Vollständigkeit halber will ich es erwähnen, weil es für mich zu einem abgerundeten Desktop-Erlebnis zählt. Und hier haben wir wieder eine ähnliche Situation wie bei Rayland, dass wir verschiedene Protokolle haben, die nicht von allen Treibern unterstützt werden. Einerseits hat Intel VA-API vorgestellt, NVIDIA hat VDPAU vorgestellt und während AMD beides unterstützt, bleiben Intel und NVIDIA bei ihren jeweils eigenen Lösungen. Firefox hat sich entschieden, nur VA-API zu unterstützen. Chromium unterstützt irgendwie gar nichts out of the box, was ein bisschen schade ist. Da könnt ihr zwar mit Bildflix rumspielen, aber ich habe schon mehrmals gelesen, dass das weder auf AMD noch auf NVIDIA so wirklich gut funktioniert. Also meine Empfehlung, guckt euch das NVIDIA VA-API-Driver-Projekt an. Das implementiert nämlich die VA-API auf der proprietären NVDEC-API. Und dann kriegt ihr auch in Firefox Hardware-beschleunigte Video-Decodings. Wenn ihr Chrome benutzt, tut's nicht. Ihr könnt eh kein uBlock mehr benutzen ab nächster Woche, also was wollt ihr da noch? Kleiner Zukunftsblick dazu. Es gibt endlich einen Standard für Video-Decoding, der nicht nur Linux-spezifisch ist, sondern auch für Windows angewendet wird, den Firefox implementieren kann und auch machen will, nämlich Vulkan Video. Also hoffentlich müsst ihr zukünftig gar nichts mehr zusätzlich installieren, damit ihr auf beiden Plattformen hardwarebeschleunigtes Video-Decoding bekommt. Jetzt haben wir viele technische und historische Details durchgesprochen, aber dann stellt sich immer auch die Frage, jetzt möchte ich auf Rayland umsteigen als NVIDIA-Nutzer, was soll ich denn benutzen? Wir gucken uns ein paar Compositor, heißt das, also das, was am Ende in der Desktop-Umgebung die Bilder zusammenfügt und zum Grafiktreiber bringt, der das dann auf dem Bildschirm zeichnet. Und wir gucken uns KDA, also Kdenn an, GNOME, da heißt der Compositor Mutter, Sway ist sowohl der Window Manager als auch der Compositor, und Gamescope an. Ich rede hier heute nicht über Hyperland, ich habe es überlegt zu testen, aber da die Situation aktuell ein bisschen festgefahren ist zwischen Hyperland und der Free Desktop Community, obwohl Hyperland ja eben von WL-Roots abhängt, kann ich nicht guten Gewissens Hyperland aktuell empfehlen. KDE ist eine voll ausgestattete Desktop-Umgebung. Gerade falls jemand von Windows kommt, wird man sich schnell einleben, da das teilweise daran orientiert ist. Und es hat meines Wissens nach die längste Unterstützung für NVIDIA unter Rayland. Denn einerseits unterstützt es damals, ich weiß nicht, ob es heute noch drin ist, EGL-Streams, und andererseits konnte es auch schon ohne diese Gamma-Lookup-Table Nightlight umsetzen. Leider über den Workaround, dass man eben einen Shader eingesetzt hat und damit wieder das Ganze schon im Buffer verfälscht werden muss. Und ab 6.1, das kommt jetzt demnächst raus, ist aktuell in der Beta, wird auch Explicit Sync unterstützt. Das heißt, wir haben endlich eine richtige Synchronisierung der Buffer, die in den Anwendungen gerendert werden und vom Compositor dargestellt werden. Und es soll einige Grafik-Glitches und Frame-Pacing-Probleme lösen, die man aktuell mit Rayland und NVIDIA erlebt. Wir gucken uns auch später an, ob das der Fall ist. Ich habe nämlich extra dafür den Beta-Treiber installiert und zumindest unter GNOME getestet, ob Explicit Sync alle Probleme löst. Spoiler, leider noch nicht. Und genau, GNOME ist der zweite, den wir uns angucken. GNOME unterstützt auch NVIDIA über GVM, schon teilweise damals über EGL-Streams. Explicit Sync ist schon produktiv einsetzbar. Also es gibt schon eine Release-Version von GNOME mit Explicit Sync. Und vor kurzem haben sich auch noch ein paar Verbesserungen in GNOME breit gemacht, die es ins aktuelle Release reingeschafft haben. Nämlich, wenn ihr eine NVIDIA-GPU als Dedicated-GPU und eine Intel-GPU oder so als Integrated-GPU im Laptop habt, dann muss immer noch der Grafikbuffer von der NVIDIA-GPU durch den Intel oder durch den AMD-Driver durchgehen. Und das war ein ziemlich langsamer Prozess, der jetzt unter GNOME beschleunigt wurde, falls das für euch relevant ist. Bei Sway muss man am vorsichtigsten sein. Sway ist, wenn man es nicht kennt, das Wayland-Pendant zu i3, ein Tiling Window Manager. Aber Sway unterstützt offiziell keine proprietären NVIDIA-Treiber. Und ihr dürft auch keine Bugs im Sway Issue Tracker melden und auch keine Fragen dort stellen. Wenn ihr Fragen zu Sway und Wayland habt, schreibt mich gerne an, fragt auf Mastodon, aber geht nicht in die offiziellen Kommunikationskanäle. Das wird nicht gern gesehen. Related dazu, ihr könnt Sway auch gar nicht starten unter dem proprietären Treiber, ohne den Parameter unsupported GPU anzugeben. Der hieß vor ein paar Jahren noch, I will not buy NVIDIA again. Wenn ihr tatsächlich Sway einsetzen wollt, noch eine kleine Warnung, Hardware-Cursor werden nicht unterstützt. Also Hardware-Cursor ist so eine Beschleunigungstechnik, da rendert der Grafiktreiber direkt das Bild, was ihr hochgeladen habt, etc. Könnt ihr deaktivieren mit WLR No Hardware-Cursors als Environment-Variable und ihr kriegt diverse Grafik-Glitches. Meiner Erfahrung nach läuft das ein bisschen besser, wenn ihr den Vulkan-Renderer einsetzt unter Sway. Vielleicht ist das aber auch nur Placebo und ich hatte Glück. Ironischerweise in den Aufnahmen, die ich hier zeigen werde als Demo, sieht man wenig Grafik-Glitches, als ich vorher gesehen hatte. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich dachte, kann ich tatsächlich Sway hier zeigen, so wie das überhaupt läuft? Und dann lief es plötzlich und dann weiß ich jetzt nicht, was ihr zu Hause sehen werdet. Und zu guter Letzt gucken wir uns auch noch Gamescope an. Das ist Valves eigener Compositor, der basiert auf der WLRoots Library, die von Sway ursprünglich entwickelt wurde und kommt auf dem Steam Deck zum Einsatz. Das heißt, es ist sehr auf Gaming fokussiert, unterstützt bereits HDR, da die aktuelle OLED Steam Deck Generation bereits HDR-Displays hat. Und es unterstützt auch schon Explicit Sync. Das heißt, theoretisch müssten ja die meisten NVIDIA-Probleme behoben sein. Sind sie leider nicht. Okay, jetzt kommt die erste Demo-Time, nämlich ein paar Videos zu den proprietären Treibern, teilweise mit Explicit Sync, teilweise ohne. Und was ich zuerst mache, ich zeige jetzt das Video mit den Frame-Pacing-Problemen. Also wenn jemand irgendwie sensibel auf Flackern oder sonstiges generiert, reagiert, vielleicht kurz weggucken. Ich sage dann Bescheid, wenn es rum ist. So, gezeigt wird hier das Spiel Witcher 3 und was wir hier sehen ist, was passiert, wenn der Compositor die Frames, die das Spiel generiert, also die Grafikkarte für das Spiel rendert, in der falschen Reihenfolge liest. Das ist nicht das, was ihr sonst unter irgendwie Screen Tearing kennt, wenn VSync deaktiviert ist, sondern es ruckelt ganz komisch. Da hat NVIDIA für ein Workaround gefunden, auch wenn kein Explicit Sync unterstützt wird. Da machen sie jetzt irgendwas, wo mehr Buffer umherkopiert werden. Das heißt, wir haben dann einen merkbaren Performanceverlust. Aber brauchen wir zukünftig nicht mehr, wenn Explicit Sync in allen Compositors unterstützt wird. So, das war die das Frame Pacing und Out-of-Order-Problem. Das ist jetzt vorbei. Und das andere, wo wir ein bisschen Heavy-Grafik-Glitches sehen könnten, zeige ich jetzt auch noch kurz. Das ist nämlich unter Gamescope. Das ist jetzt bereits, Entschuldigung für die Handy-Filmaufnahme. Ich hatte jetzt keine Lust, über das Terminal noch irgendwie einen Wayland-Grabber zu starten und OBS Studio kann ich nicht laufen lassen, wenn Gamescope als Desktop-Session läuft. Hier sehen wir, dass trotz Explicit Sync irgendwelche Synchronisationsprobleme zwischen Gamescope und der finalen Darstellung passieren. Und außerdem musste ich leider feststellen, sobald ich ein Spiel starten will, müssen wir kurz warten, bis die Vulkan Shader processed sind, auch das ist so eine Sache. Aber es geht leider nicht über das Hauptmenü des Spiels vorbei. Das heißt, sobald hier irgendwas dreidimensional gerendert werden musste, stürzte das Spiel leider ab. Oder noch besser, der Compositor als Ganzes. Ja, und da ist es weg. Und wir landen wieder im Login-Screen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bald gefixt werden könnte, aber wie ich schon gesagt habe, das hier ist eher ein Erfahrungsbericht. Ich will euch sagen, was ihr jetzt mit Wayland und NVIDIA machen könnt, nicht wie es vielleicht in einem Jahr aussieht. Also das ist der aktuelle Stand mit Gamescope und NVIDIA 5.5.5-Treibern. Fairerweise Beta-Treiber, aber noch fairererweise ist es ohne die Beta-Treiber genauso schlimm. Das andere, was ich getestet habe, Jetzt haben wir keine Heavy Glitches mehr, also alles safe, ist KDE. KDE funktioniert meiner Erfahrung nach sehr gut mit NVIDIA-Treibern. Zurückspulen. Einheitliches Feature unter KDE, wir können sagen, dass X11-Apps nicht hochskaliert werden sollen und wenn ihr wie ich X11, also X-Rated nur für Spiele einsetzt, dann wollt ihr gar kein Scaling haben. Deswegen ist für mich ein bisschen unverständlich, dass GNOME bis heute darauf beharrt, dass X-Rated-Applikationen immer mit dem Skalierungsfaktor angepasst werden müssen. Also wir gehen erst in den Webbrowser. Hier hatten wir teilweise schon bei älteren Videotreibern diverse Grafik-Glitches. Da kommt jetzt keiner mehr vor. Also wir können problemlos, das ist jetzt auch mit dem Hardware-Video-Decoding, uns Videos auf YouTube angucken. Wir können zwischen Vollbild hin und her switchen, ohne dass es irgendwie Tearing gibt oder Glitches. Wir können uns auch WebGL-Anwendungen angucken. Genau. Funktioniert alles ohne Probleme. Electron-Apps wie VS Code. Auch hier sieht man unter Sway teilweise viel Tearing, wenn man Sachen umherschiebt, wo sich irgendwie Buffer stark verändern. Unter KDE überhaupt kein Problem. Also sowohl performance-technisch als auch synchronisationstechnisch können wir hier machen, was wir wollen, ohne eingeschränkt zu sein. Nightlight kann ich in der Demo nicht zeigen. Das wäre jetzt hier gerade gewesen. Genau. Wie ich schon gesagt habe, Nightlight wirkt sich nur darauf aus, was auf dem Bildschirm übertragen wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Demo den Nightlight-Schalter anmache, müsst ihr mir einfach glauben, dass das Bild dann nicht mehr so blau war wie vorher, denn auf dem Bildschirm war es so. So, jetzt gucken wir uns Steam an. Steam, wir haben ja schon vorhin Gamescope gesehen, wo Steam starke Glitches hatte. Scheinbar gibt es da irgendeine Diskrepanz zwischen den OpenGL-Treibern von NVIDIA und Steam selbst, also dem Renderer von Steam, denn das gleiche erleben wir, wenn wir das Steam WebView offen haben. Dafür können wir aber immerhin, also ich hoffe, ihr müsst keine neuen Spiele kaufen, ihr habt ja wahrscheinlich eh schon eine riesige Bibliothek, brauchen wir also nicht den Store. Ihr könnt ohne Probleme hier in die Library gehen und Spiele starten. In dem Fall probiere ich erstmal Planet Crafter aus. Dann kommen wir ins Menü, da waren wir vorhin gescheitert. Können hier laden, jetzt sind wir im Spiel drin. Meine Empfehlung, die ich auch feststellen musste, VSync unter NVIDIA auf Wayland ist aktuell ziemlich furchtbar, weil man einen sehr starken Input-Lag merkt. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie gezwungen seid, mit Screen-Tearing zu spielen. Ihr könnt VSync in Spielen deaktiviert lassen, solange ihr nämlich auf Compositor-Ebene VSync nicht zulasst, was erst eine ziemlich neue Protokolländerung in Wayland ist, werdet ihr kein Screen-Tearing haben. Zusätzlich, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt aber nicht, dass irgendwie die Grafikkarte unter Dauerlast läuft, könnt ihr natürlich trotzdem noch im Spiel meistens die Framerate begrenzen. Und ich glaube, ihr könnt auch unter VK Basalt oder MangoHut für Anwendungen, die keinen In-Game-FPS-Limiter haben, die Framerate verändern. Hier noch ein Nicht-Steam-Spiel, das ein bisschen mehr Grafik-heavy ist und mittlerweile mit Raytracing kommt, nämlich Witcher 3. Wir können problemlos den Launcher starten. Ja, gleich kommt er. Ja, bisschen nachhelfen, genau. So, dann kommen wir ins Spiel. Ich hatte das Gefühl, dass die Videos ein bisschen ruckeln. Ich kann mir aber vorstellen, dass das spielspezifisch ist, da ich im Spiel keine weiteren Probleme mehr dieser Art gesehen habe. Und das eigentlich Wichtige, ich habe ja schon gesagt, KDE in dieser Version 6.0 unterstützt kein Explicit Sync. Das heißt, wir sehen jetzt hier den Workaround, den NVIDIA im 5.5.5-Treiber eingebaut hat. Nämlich, wir haben hier keine Out-of-Order-Frame-Probleme mehr. Ich habe jetzt nicht die Performance verglichen zwischen mit und ohne Explicit Sync. Wenn da jemand mal einen Benchmark beisteuern will, würde ich gerne sehen, ob das tatsächlich so viel ausmacht, wie es beworben wird, oder ob am Ende irgendwie der Workaround, den NVIDIA im Treiber einbauen konnte, für die meisten Use Cases schon ausreicht. So, dann kommen wir zu GNOME. GNOME unterstützt Explicit Sync. Da sollten wir, also wenn wir den Versprechungen glauben, dass Explicit Sync alle Probleme löst, eigentlich auch in Steam keine Probleme mehr sehen. Aber erstmal wieder zu den Basic Use Case. Da sehen wir auch schon direkt, der Tab ist gecrashed. Woran liegt das? Es gibt in der aktuellen Firefox-Version noch ein API-Usage-Problem, nämlich ist Firefox zu diesem Zeitpunkt nicht Explicit Sync kompatibel. Das heißt, wenn ihr Treiber verwendet, die Explicit Sync nutzen und einen Compositor, der Explicit Sync nutzt, wie jetzt GNOME, Matter 43.1, kann es sein, dass Firefox abstürzt oder dass euch der Tab abschmiert. Wird hoffentlich bald gefixt, vielleicht sogar bevor KDE Plasma 6.1 rauskommt. Wenn nicht, glaube ich aber, dass der Druck hoch genug sein wird, dass meines Wissensstands nach auch AMD-Nutzer betrifft. Gut, wenn Firefox aber gerade nicht abstürzt wegen Explicit Sync, dann haben wir die gleich gute Erfahrung wie unter KDE. Also es läuft alles flüssig, wir können problemlos Videos abspielen, Vollbild hin und her wechseln. Wir können auch in den Tabs, genau, wir können hin und her scrollen. Da ist überhaupt kein Fragment oder sonst was. Wir können Electron-Apps starten, das hatten wir auch vorhin als Beispiel. Auch hier, wie gesagt, kommt es unter Sway manchmal vor, dass man große Grafik-Glitches sieht. Unter GNOME und KDE ist das komplett unproblematisch. Dann kommen wir wieder zum Steam-Test. Genau. Und wir sehen, wir haben wieder genau den gleichen Grafik-Glitch wie unter KDE. Trotz Explicit Sync macht ja auch Sinn. Wir haben ja vorhin Gamescope gesehen. Da hatten wir auch schon im Menü diesen Grafik-Glitch. Ich würde gerne wissen, woran es liegt. Ich bin mir sicher, dass Valve sich des Problems bewusst ist, aber dass es einfach aktuell wahrscheinlich auf Basis ihrer Zahlen keine Priorität hat, weil sie eh sehen, die meisten Nvidia-Spieler verwenden X11. Also warum jetzt fixen? So, im Spiel selbst, da musste ich das Spiel neu starten, weil mir aufgefallen ist, dass ich den Bildschirm auf 150% Skalierung hatte und dann auch das Spiel hochskaliert wird. Eine Nervigkeit unter GNOME. Aber sobald wir im Spiel drin sind, läuft wieder alles flüssig. Ich glaube, man sieht sogar eine etwas höhere Framerate als unter KDE. Das heißt, wahrscheinlich macht Explicit Sync in dem Fall tatsächlich etwas aus. Also wir kriegen bessere Performance in den Spielen. Und wir haben wieder kein Screen Tearing, obwohl VSync deaktiviert ist, da auf Compositor-Level VSync forciert wird. So, jetzt habe ich schon gesagt, dass Sway eher eine problematische Sache ist, weil es a. offiziell nicht unterstützt wird und b. deswegen auch keine Probleme löst, die Nvidia betreffen. Das ist jetzt mit den Parametern, die ich vorhin vorgestellt habe, also Hardware-Cursors deaktiviert und den Renderer auf Vulkan gesetzt. Und in diesem Testlauf musste ich feststellen, dass ich erstaunlich wenig Probleme hatte. Es kamen eigentlich keine Glitches vor, die ich in meinem Testlauf die Woche davor, den ich leider nicht aufgenommen habe, noch hatte. Also probiert's aus. Es könnten auch Race-Conditions sein, die nur auf eure Hardware zutreffen, die nur auf eine spezifische Treiberversion zutreffen. Ich kann aber nicht sagen, dass Sway problemlos in all euren Fällen anwendbar ist. Ich hatte sogar einmal, auch wenn es jetzt hier nicht der Fall ist, bei meinen Gameplay-Aufnahmen, dass es erst unproblematisch lief und dann plötzlich wurde das Bild auf die Hälfte gestaucht und dann war es irgendwie so ein sehr schmales Etwas, bis die Anwendung dann irgendwann abgeschmiert ist. Also das heißt, wieder irgendwelche Probleme im Buffer-Management und der Synchronisierung, was genau das ist, was ich auch immer mal wieder mit Sway erlebe, aber halt nicht konsistent. Gut, so viel zu den proprietären Treibern. Aber wir müssen ja nicht die proprietären Treiber unbedingt einsetzen. Im Mesa-Projekt gibt es schon seit sehr langer Zeit den Nouveau-Treiber. Der Nouveau-Treiber ist eine freie Reimplementierung von Nvidia-Treibern. Das bedeutet, da kein Nvidia-Entwickler an Nouveau gearbeitet hat und Nvidia selbst fast keine technische Dokumentation oder Details zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um mit der GPU zu kommunizieren, musste der komplette Treiber auf Basis von Clean Room Reverse Engineering erstellt werden. Das bedeutet, es dürfen keine Personen dran arbeiten, die irgendwie jemals Kontakt zum offiziellen Nvidia-Treiber-Code hatten oder irgendwie Insights zu den Internals hatten. Und es darf auf niemand dran arbeiten, der irgendwie mal einen Leak von diesem Code gesehen hat. Denn dann geht uns diese Plausible Deniability verloren und Nvidia hat irgendwie einen Rechtsgrund zu sagen, ihr verwendet ja eigentlich Sachen, die ihr gar nicht verwenden dürft, aber durch Clean Room Reverse Engineering kann das Ganze abgestritten werden. Hat aber das Problem, dass es immer schwerer wurde, diese Sachen zu reverse-engineeren. Und ein Knackpunkt bei der Sache ist das Verändern der Taktrate. NVIDIA-GPUs starten mit einer sehr geringen Taktrate von etwa 200 MHz. Damit können wir nicht viel anstellen, außerhalb von Basic-Software-Rendering. Und auch da merkt man schon sehr viel Ruckeln. Das heißt, wir müssen nach dem Bootprozess eine Neutaktung vornehmen, um irgendwie in den Gigahertz-Bereich zu kommen und tatsächlich was mit der GPU anstellen zu können. In Zahlen heißt das ungefähr, ohne dieses Reclocking haben wir nur 20% oder 10-30% der Rechenleistung, die mit der Grafikkarte möglich wäre. Das ist seit etwa 10 Jahren ein Problem gewesen, weswegen das Nouveau-Projekt auch ein bisschen eingeschlafen ist, weil man kann sich schwer für die Entwicklung motivieren, wenn man eigentlich gar nichts mit dieser Grafikkarte anstellen kann. Doch glücklicherweise kam vorletztes Jahr eine Neuankündigung von NVIDIA, nämlich die Open GPU Kernel Modules. Im Mai 2022 hat NVIDIA öffentlich gemacht, dass sie bereits seit 2019 in ihren GPUs diesen RISC-V-Prozessor, von dem wir vorhin gesprochen haben, integriert haben. Das Ganze heißt, das Ganze heißt GSP, also GPU System Processor. Das nimmt vom Kernel-Treiber Kommandos entgegen, wie ich möchte irgendwie diesen Output ansteuern mit dem HDMI-Protokoll. Aber der Kernel-Treiber muss nicht wissen, was dieses Protokoll eigentlich macht. Es muss nur wissen, wir wollen Sachen auf diesen Output bringen und die Details von dem Protokoll sind in diesem RISC-V-Prozessor abstrahiert, also geschützt, ohne dass sie irgendwie von der GPL tainted werden im Kernel oder sonst was. Wieder so eine Sache, für die NVIDIA schon früher gerügt wurde, weil sie versucht haben, irgendwie so bestimmte Abstraktionen einzuführen, die das Ganze von der GPL fernhalten. Aber jetzt haben wir eben eine physische Abstraktion, die sie wirklich schützt. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Ich würde behaupten, es ist gut, da wir gesehen haben, dass NVIDIA sich sonst nicht verbessern würde. Und jetzt hat das Nouveau-Projekt endlich eine dokumentierte GPU-Schnittstelle, mit der sie dieses Reclocking vornehmen können. Ist, da es eine hardwaremäßige Neuerung ist, erst ab Turing unterstützt, das heißt, wenn eure NVIDIA-Grafikkarte 2019 oder später hergestellt wurde, seid ihr gut unterstützt. Wenn nicht, müsst ihr entweder hoffen, dass eure Grafikkarte schon wieder so alt ist, dass der frühere Nouveau-Code fürs Reclocking funktioniert, oder ihr müsst bei den proprietären Grafiktreibern verbleiben. Durch diese neue Motivation, dass Reclocking möglich ist, hat man dann auch endlich angefangen, an einem Vulkan-Treiber zu arbeiten. Dieser Vulkan-Treiber ist mittlerweile ins Mesa-Projekt gemerged seit letztem Jahr und seit dem letzten November ist er sogar Vulkan 1.3, also der aktuellste Vulkan-Standard, full compliant. Und Mesa 24.1 ist vor ein paar Wochen rausgekommen, das heißt, ihr könntet theoretisch das Ganze jetzt schon stabil nutzen. Oder, bevor ich die Demo dazu zeige, noch schnell ein Wort zu OpenGL. Es gibt im Mesa-Projekt den Sync-Treiber, der implementiert OpenGL auf Basis von Vulkan. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt einen Vulkan 1.3-Compliant-Treiber haben, ist der Nouveau-Treiber auch automatisch OpenGL 4.6 und OpenGL ES 3.1-Compliant, was für viele Compositor ein Requirement ist. So, dann die finale Demo des Tages. Wir nutzen die Mesa 24.1-Treiber. Da ich NixOS verwende und Mesa 24.1 noch nicht gemerged war, hieß das für mich Mesa vom Scratch compilen und alle grafischen Anwendungen vom Scratch compilen. Da war einmal Firefox drunter, zweimal Electron, einmal WebKit GTK und diverse andere Dinge. Nach 8 Stunden war das Ganze endlich abgeschlossen. Aber was ich nicht alles für euch mache. So. Fangen wieder mit KDE an. Das ist jetzt mit den Nouveau-Treibern Mesa 24.1. Man merkt ein bisschen Ruckeln. Das heißt, die Performance ist noch nicht bei den proprietären Treibern angekommen. Aber wir erinnern uns, Hardware-Video-Decoding ist kompliziert. Das hier wird auf der CPU dekodiert. Das heißt, wir haben hier ein Bottleneck, für das erstmal Nouveau nichts kann. Natürlich werden sie daran arbeiten, Video-Decoding zu unterstützen, aber es ist vielleicht nicht der beste Use Case für Nouveau, auch wenn es ein praktischer Use Case ist, weil viele Leute wollen Videos gucken. Was uns aber eigentlich interessiert, nochmal kurz zur eigentlichen Anwendung. Electron funktioniert auch ohne Probleme, auch hier merke ich ein bisschen Performance-Einbußen. Aber funktioniert Steam, also funktioniert das Steam WebView? Das ist ja die eigentliche Frage. Und ja, es wird problemlos gerendert. Wir können endlich neue Spiele kaufen, ohne Angst zu haben, dass wir irgendwie, keine Ahnung, das 4-fach DLC-Pack angeklickt haben. Also, wenn das euer Haupt-Use-Case ist, dann seid ihr mit Nuvo gut beraten. Wie sieht es mit Spielen aus? Wir sind noch unter KDE, also Erinnerung, kein Explicit Sync, aber die Nuvo-Treiber unterstützen Implicit Sync, da sie Teil der Mesa-Treiber sind. Und das Spiel ist leider abgestürzt. Das hat mich erstmal skeptisch gemacht. Es hieß doch Vulkan 1.3 compliant, also wollte ich vom Terminal auch nochmal Anwendungen starten, die Vulkan verwenden. Erstmal für Sanity Check funktioniert OpenGL. Kurz das aus, genau, nix Packages holen. Ja, OpenGL funktioniert ohne Probleme, alles gut. So, dann, genau, VKCube, das ist die Referenzanwendung, um Vulkan-Implementierung zu testen. Crasht leider direkt mit einem Segmentation Fault. Lässt sich also nicht feststellen, ob wir eine Vulkan-Compliance haben, wenn Vulkan einfach nicht ladbar ist oder sonstiges. Und dann noch eine WebGPU-Anwendung, die ich selbst geschrieben habe. Da kriegen wir direkt zu Beginn einen Device-Out-of-Memory-Error. Also Stand heute, Mesa 24.1 ist Vulkan nicht einsetzbar auf Nuvo, auch wenn er auf dem Papier vollkommen spec-compliant ist. So, und zu guter Letzt, zum Abschluss dieser Präsentation, wie sieht's mit Sway aus? Denn Sway unterstützt Nuvo offiziell. Das heißt, wenn ihr Nuvo-Treiber einsetzt, dürft ihr Bugs melden im Issue-Tracker und ihr dürft Fragen stellen. Also, wenn wir jetzt hier Glitches sehen, ist es nicht mehr unser Problem. Wir werden wahrscheinlich irgendwie ins Kreuzfeuer kommen, weil die Sway-Entwickler werden sagen, nee, der Treiber ist schuld, meld das bei Mesa. Die Mesa-Entwickler werden sagen, nee, der Compositor ist schuld, meld das bei Sway. Aber es funktioniert insgesamt erstaunlich gut. Es funktioniert sogar performanter als KDE, was mich doch erstaunt hat. Auch beim Videoabspielen ist... Ich hatte immer auch das Gefühl, es ist nicht 100% flüssig, aber es lief insgesamt sehr gut. Wir können auch wieder Electron-Apps und genau WebGL funktioniert auch flüssig. Wir können wieder Electron-Apps verwenden. Wir können VS Code-Sachen hin und her ziehen ohne Grafik-Glitches. Hier auch mit weniger Rucklern als in KDE. Und die Frage, können wir Spiele starten? Wir können uns eigentlich schon selbst beantworten, dass die Antwort nein ist, denn die Vulkan-Libraries haben sich nicht zwischen Sway und KDE plötzlich geändert. Leider nicht. Wenn ihr aber nur von OpenGL abhängt und unbedingt Sway einsetzen wollt, dann könnt ihr das mit Nuvo Stand heute sehr gut machen. So, das war alles, was ich heute zeigen wollte. Und wenn ihr Fragen habt, stellt diese entweder, ja, das sind die, die ich vorbereitet habe, wenn ihr keine Fragen habt, zurück. Stellt diese gerne hier und jetzt oder wenn sie euch später noch einfallen, könnt ihr mir per E-Mail schreiben, gpn22@quartz.dev mit V hinten, nicht .de oder auf Mastodon anschreiben auf @niklasquartz@reinecker.social.
Hut ab, ich will nicht wissen, wie lange du an diesem Vortrag gesessen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Wer hat Fragen?
Danke erstmal für diesen wunderbaren Vortrag. Tatsächlich habe ich mich vor einer Woche mit einem Freund getroffen, der auf Linux umsteigen wollte. Und er wollte Schmerzen, hat Alpine Linux gewählt, so wie ich. Und ja, da hatten wir das Problem, dass der proprietäre Treiber nicht so mir nichts, dir nichts läuft. Wir hatten eine Coding-Session von irgendwie 10 Stunden. Ich habe es nicht ganz hinbekommen, aber ich hatte jetzt zwei Fragen, die auch darauf aufbauen. Erstmal kurze Verständnisfrage, Explicit Sync. Betrifft es nur Wayland oder auch X11?
Es betrifft meines Wissens nach nur Wayland und auch X11-Anwendungen unter Wayland, also Wayland und X-Wayland.
Okay, und dann die andere Frage, die ist vielleicht interessante. Du hast über CUDA gesprochen und das AMD-Äquivalent. Du hattest jetzt nicht HIP angesprochen, das hatte ich mal gefunden. Das ist diese Übersetzungssprache, die für AMD und für NVIDIA wohl nativ irgendwie kompiliert. Wie sieht's damit aus?
Also seitdem ich die Uni verlassen habe, schreibe ich selbst keinen GPU-Rechencode mehr. Das heißt, ich nutze vor allem Bibliotheken, die es schon gibt. Das heißt, da ist für mich erstmal relevant, welche Bibliothek wird am besten unterstützt, meistens CUDA. Ich habe HIP in mindestens einer Vorlesung verwendet. Es ist im Gegensatz zu CUDA sehr C++-spezifisch, da meines Wissens nach eben die Kernels direkt im C++-Code entwickelt werden. Natürlich ist CUDA auch C++-spezifisch, weil wir C++ schreiben müssen, aber wir können das dann auch wieder als CUDA-Kernel in anderen Anwendungen laden. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, ob HIP eine bessere Lösung als Vulkan Compute ist. Da bin ich mittlerweile zu sehr raus.
Du hattest Screen-Tearing und V-Sync angesprochen. Wie sieht es mit G-Sync aus?
G-Sync wird mittlerweile out of the box unterstützt. Was heißt out of the box? Ihr müsst meines Wissens nach, also ich habe es gemacht, ihr müsst eine Umgebungsvariable setzen. Kann ich auch mal kurz zeigen, wenn ich meinen Browser finde. Also ich habe für OpenGL die GL G-Sync allowed, One und VRR allowed, Zero gesetzt. Ich bin mir nicht absolut sicher, ob die notwendig sind, aber damit funktioniert G-Sync auf jeden Fall. Und auch FreeSync wird mittlerweile unterstützt, also G-Sync compatible. Und auch unter AMD-Grafikkarten könnt ihr mittlerweile problemlos Variable Refresh Rate unter Wayland einsetzen.
Inwiefern gibt es Probleme auf älteren NVIDIA-GPUs im Vergleich zu neueren? Also du hattest, glaube ich, ein Beispiel schon mit diesem neuen RISC-Chip angesprochen. Aber gibt es da noch weitere Probleme, die vor allem mit älteren GPUs, aber nicht mit neueren auftreten?
Mit älteren GPUs ist es teilweise sogar so, dass man nur Nouveau oder vielleicht sogar eher Nouveau einsetzen sollte. Denn NVIDIA unterstützt teilweise ältere GPUs nicht mehr, die Nouveau unterstützt sind. Meines Wissens nach kann Nouveau genutzt werden, wenn ihr eine Grafikkarte vor der 900er-Reihe habt. Und wieder genutzt werden mit Reclocking, wenn ihr eine Grafikkarte ab der 2000er-Reihe habt. Das heißt, vor allem, wenn ihr in dieser 900er, das heißt die GTX 970, 980 oder auch GTX 1050 bis 1080 habt, dann seid ihr auf die proprietären Treiber angewiesen.
Auch nochmal danke für den Vortrag. Was jetzt noch nicht so ganz rüberkam, soweit ich weiß, ist der Vulkan-Treiber, der jetzt ja neu ins Mesa-Projekt kommt, ja erstmal nur auf Feature-Complete aus und halt noch nicht optimiert. Deswegen, ich hatte es auch diese Woche mal ausprobiert, war auch ganz lustig. Bei mir hat es besser funktioniert, aber trotzdem halt sehr starke Performance-Einbüße gehabt. Aber das wird sich in der Zukunft sehr wahrscheinlich besser.
Genau, also es ist natürlich logisch, dass man erstmal auf volle Compliance aus ist. Und man wird jetzt, wo die Compliance mit Vulkan 1.3 erreicht ist, erstmal Bugs fixen, wie diese Segmentation Faults und an der Performance arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir langfristig davon ausgehen können, dass wir eine 1:1 Performance haben, aber ich bin mir sicher, dass wir in die Range von 80% Performance der proprietären Treiber in den nächsten 2 Jahren kommen können.
Okay, keine weiteren Fragen mehr aus dem Publikum? Dann herzlichen Dank. Ich wünschte, ich hätte irgendwann mal die Zeit, mich um ein Thema dermaßen intensiv zu beschäftigen. Vielen, vielen Dank für Arbeit und Mühe. GPM.